Was ist Musik mit Klaus Walter? Und ich habe heute einen Gast. Er heißt Frank A. Schneider. Warum A. Punkt? Das wird er euch gleich beantworten. Als die Welt noch unterging, ist sein Buch Von Punk zu Neue Deutsche Welle ein Standardwerk mittlerweile zu dieser sehr kreativen und intensiven kulturellen und politischen Phase. Es war so eine Zeit von musikalischer Offenheit, von erkämpften Freiheiten. Und es gab zum Beispiel auch die sogenannten genialen Dilettanten in Berlin. Und von wegen dilettantisch, so habe ich mich bei der Aufnahme der Sendung verhalten. Allerdings nicht genial dilettantisch, sondern einfach nur dilettantisch. Das heißt, ich habe die ersten Minuten unseres Gesprächs so ziemlich verbaselt. Frank A. Schneider klingt am Anfang so ein bisschen, als würde er in einem Öltank im Keller sitzen. Aber nach ein paar Minuten habe ich dann den Fehler bemerkt. Und dann hört ihr nach ein paar Minuten die sonore Stimme von Frank A. Schneider mit diesem angenehmen, warmen, leicht fränkischen Sound. Also alles auf Neustart und sorry für meinen Dilettantismus. Was ist Musik heute mit
Frank A. Schneider
und Klaus Walter?
Gibst du mir Steine, geb ich dir Sand. 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 Gibst du mir Wasser, rühr ich den Kalk. Gibst du mir Wasser, rühr ich den Kalk. Gibst du mir Wasser, rühr ich den Kalk. Gibst du mir Wasser, rühr ich den Kalk.
Palais Schaumburg 1981, wir bauen eine neue Stadt. Frank A. Schneider, im Studio ist das Neue Deutsche Welle, Frank.
Ich würde den Begriff gar nicht so musikalisch eng auslegen, sondern eher als eine Beschreibung für eine bestimmte Subkultur, die oder für eine bestimmte Bewegung, Jugendkultur vielleicht auch, die in Deutschland entsteht, ungefähr ab 1978, 79. Und eine Band wie Palais Schaumburg kommt natürlich auch aus dieser Szene raus.
Aus Hamburg in diesem Fall.
Hamburg in diesem Fall. Die Mitglieder dieser Band sind in ganz vielen anderen Bands aktiv. Am Gesang haben wir Holger Hiller gehört, den wir später, glaube ich, auch noch in der Sendung hören werden. Der natürlich auch Soloplatten veröffentlicht hat und auch zahlreiche andere Projektplatten, zum Beispiel als Konzentration der Kräfte mit Walter Thielsch zusammen, der dann bei der nächsten Palais Schaumburg-Platte der Sänger ist und so weiter. Es gibt also wahnsinnig viele Verknüpfungen, Verquerungen zu anderen Bands, die in diesen Bereich reingehören. Also ja.
Da haben wir ein Charakteristikum, das du in deinem Buch, über das wir gleich reden, beschreibst, dass sozusagen auf eine Person immer gleich drei Bands kommen, so ungefähr, so beschreibst du es, ne?
Es gibt so eine zeitgenössische Formel von Molto Menz, einem Kassettenverleger der damaligen Zeit, der gesagt hat, zwei Leute sind drei Bands, sozusagen die Beschreibung für die Umlaufgeschwindigkeit dieser Bewegung.
Frank A. Schneider, warum eigentlich A.?
Das ist mein abgekürzter Mittelname und Frank Schneiders gibt es unendlich viele auf der Welt und sie fühlen sich alle irgendwie zum Schreiben bemüßigt, deswegen musste man sich da irgendwie eine klare CI zulegen, um nicht mehr verwechselt zu werden.
Frank A. Schneider ist heute hier bei Was ist Musik, weil wir klären wollen, was ist Neue Deutsche Welle, beziehungsweise was ist von Punk zu Neue Deutsche Welle, das ist der Untertitel deines Buches, das du vor 2 Jahren rausgebracht hast. Der Obertitel ist Als die Welt noch unterging. Warum eigentlich Als die Welt noch unterging?
Naja, weil von heute aus kann man ja sagen, dass es in der damaligen Zeit diese Untergangsstimmung schon gab und die war auch prägend für viele Leute und war auch wichtig für das, was sie getan haben.
Wir reden von 77, 78, 79. Was war da für ein Untergang?
Ja, wir reden von 77 bis ungefähr eigentlich 89. Ja, als sich nämlich diese Ost-West-Konfliktkonstellation aufgelöst hat. Und man dachte damals schon, also ich dachte das zumindest als Heranwachsender, dass es sehr gut möglich ist, dass es einen nuklearen Schlagabtausch geben könnte. Das gab natürlich die ersten Ökokatastrophenmeldungen damals, die dann so nacheinander über den Ticker gelaufen sind, auch mit so ein bisschen mittlerweile obskuren Klassikern wie Waldsterben oder so, heute kein Mensch mehr spricht. Aber man hat damals das Bewusstsein gehabt, dass man irgendwie so fern des Jägle, aber nicht nur des Jägle, sondern eben auch
des Globus. Also Tschernobyl war, glaube ich, 86. Ne? Harrisburg, gab es diesen Unfall, diesen Atomkraftwerksunfall. Wann war das? Anfang der 80er müsste das gewesen sein, glaube ich. Sowas darum, ja. Und dann gab es eben die Ost-West-Konfrontation, die damals fast jederzeit hätte eskalieren können. Genau. Also darauf bezieht sich dieses, als die Welt noch unterging. Es ist eine Chronik der Punk zu Neue Deutsche Welle Geschichte, die im Grunde, was war deine Intention, fragen wir mal so?
Es war gar nicht so sehr meine Intention, sondern tatsächlich die Idee des Ventilverlags, weil ja einige Jahre zuvor, das Buch hatte eine relativ lange Entstehungsdauer, bis es 2007 tatsächlich rauskam. Aber um 2000 kam ja der Jürgen Teipel mit seinem Verschwende deine Jugend und das war ja eine der wenigen Erfolgsgeschichten im deutschen Buchhandel, die eben sozusagen nicht Trivialliteratur sind, sondern ein Sachbuch, das sehr erfolgreich war aus dem Bereich Musik. Und der Ventilverlag dachte sich, na gut, man müsste das vielleicht nochmal etwas breiter aufziehen. Und irgendwann haben sie mich eben gefragt, weil sie wussten, dass ich möglicherweise ein Manuskript rechtzeitig abliefern kann, auch wenn es dann nicht ganz so rechtzeitig war. Und dass ich eben auch als Sammler und als Fan dieser Musik mich ganz gut auskenne und das Material auch zu Hause rumstehen habe.
Das kann ich bestätigen. Ich habe es erst jetzt gelesen in Vorbereitung zur Sendung heute und es ist wirklich ein unglaublich materialreiches Buch und kenntnisreiches Buch und du hast auch viel Material mitgebracht. Das werden wir hören in den nächsten knapp 3 Stunden hier bei Was ist Musik bei Byte FM und als nächstes, eine der, wie sagt man, Säulen, kann man Säulen sagen bei der Neuen Deutschen Welle, beim deutschen Punk, Mittagspause und in der Tat.
Da wird der Not.
In der Tat, die Fehlfarben, hätte ich beinahe gesagt. Die Fehlfarben waren es dann später, Mittagspause. Aber unverkennbar der Sänger Peter Hein aus Düsseldorf. Du hast gesagt Startschuss. Was war das für eine Situation? Frank A. Schneider, Chronist, Punk zu Neue Deutsche Welle.
Naja gut, es hat ja seit 1976 in Großbritannien Punk gegeben und dann auch relativ schnell New Wave. Vorher schon in New York meinetwegen, aber die weltweite Wirkung kam von London aus, von Großbritannien aus. Und man hat natürlich versucht, überall auf der Welt und so auch in Deutschland, das irgendwie umzusetzen, lokal. Die erste Welle an deutschen Punkbands, die es dann gab, Big Balls und The Great White Idiot oder die Straßenjungs
und PVC und solche Bands, haben eigentlich nur das nachgespielt, was ihnen als Punk vorgekommen ist, wenn sie sich diese Platten angehört haben und was sie vielleicht im Spiegel oder so über Punk gelesen haben. Und das Stück, was wir jetzt gehört haben, stammt von der ersten Single von Mittagspause, eine Doppel-EP, also zwei Singles. Und diese Platte war unglaublich wichtig, weil sie war die erste Platte, auf die man sich wirklich in Deutschland positiv als deutsche New Wave oder deutsche Punk-Platte beziehen konnte, die etwas Eigenständiges, was damals sehr wichtig war, etwas Eigenständiges zu tun, auch gezeigt hat.
Eigenständig im Unterschied zu den Adepten und den Nachahmern sozusagen des englischen und amerikanischen Punk?
Ja, durchaus. Und das war ja das große Problem, dass die deutschen Bands der 70er Jahre, die also sozusagen mit so diesem innovativen Krautausbruch, der Anfang der 70er Jahre war, gehört haben, alle eigentlich nur englische oder amerikanische Erfolgsbandmodelle nachgebaut haben für den lokalen Markt, weil es eben auch oft schwierig war, diese Gruppen in kleineren Städten auftreten zu lassen. Deswegen gab es diese ganzen Bands, die eben Musik nachgespielt haben, ganz ähnlich lustigerweise wie in der DDR, bei diesem DDR-Rock. Und das wurde natürlich immer als Mango empfunden. Man hatte immer so das Gefühl, wenn man da jetzt bei der Band auf dem Konzert ist oder die Platte hat, das ist etwas Zweitklassiges. Das ist sozusagen, da ist die eigene Entfernung zu diesem Pop-Ding, auf das man ja doch irgendwie scharf ist als Hörer oder Hörerin, irgendwie wirklich manifest, als Sekundäres.
Yeah.
Und bei den ersten Punk-Bands war es natürlich genauso und die Leute haben relativ schnell gemerkt, na gut, aber Punk handelt ja generell davon, dass man sich selbst realisieren soll, dass man was Eigenständiges machen soll, dass man was Neues ausprobieren soll. Und wieso spielen dann diese Bands, also wie Big Balls und Straßenjungs und so, das einfach nur nach?
Und das war bei Mittagspause hörbar anders. Die kamen aus Düsseldorf. Düsseldorf war seltsamerweise eine der Hochburgen der deutschen Punk, nennen wir es mal Punk-Geschichte. Warum eigentlich Düsseldorf? Hast du eine Erklärung dafür?
Ja, es gibt verschiedene Erklärungsmodelle. Eins ist natürlich die Nähe zu dieser Boys-Akademie vom Rattinger Hof. Der Rattinger Hof war der Treffpunkt der Punks, wo die Konzerte waren, wo die Leute rumhingen. Und das war nicht weit weg von dieser Boys-Akademie. Und dadurch sind natürlich auch Kunstleute da aufgetaucht und haben sich mit denen vermischt. Also mit denen, muss ich das wirklich so vorstellen, die einen waren ja noch Kids. Die waren ja größtenteils unter 20. Und dann kommen so Kunststudierende da an und sagen den Kids, das, was ihr macht, finde ich spannend. Und das ist für die Kids natürlich ein unglaublicher Ansporn gewesen. Gleichzeitig musste man sich abgrenzen von diesen Leuten. Aber es gibt dann auch produktive Verbindungen. Bei Mittagspause zum Beispiel Markus Oehlen am Schlagzeug, der da auch Kunst studiert hat. Und
Bruder von Albert Oehlen.
Albert genau. Oehlen, der selber aber auch, also Markus Oehlen war auch Maler. Und solche Konstellationen gibt es in Düsseldorf sehr viele. Das ist aber nur eine Erklärung. Ich glaube, die andere Erklärung ist, möglicherweise John Peel. hat man da, glaube ich, regelmäßig empfangen können, oder?
Das ist eine meiner Radiotheorien, dass man anhand der Ausstrahlungsgebiete von BFBS, also dem britischen, in Anführungszeichen, Besatzungssender und auf der anderen Seite American Forces Network, dem amerikanischen sogenannten Besatzungssender, dass man da eine regelrechte Pop-Landkarte von Deutschland machen kann. Also wo ist Punk sozusagen angekommen und wo ist Punk nicht angekommen? In Hessen beispielsweise, wo ich groß geworden bin, unter der Ägide von AFN, gab es Punk nicht. Es gibt keine einzige, nur ganz wenige gute Bands, die aus der Gegend kommen. Sehr, sehr wenige. Genau, das wäre auch noch ein Aspekt. Ich sehe schon, wir kommen gut ins Reden und spielen jetzt noch eine Band, dieselbe Band, eigentlich nochmal mit einem Song, der ziemlich explizit so die deutsche Vergangenheit bearbeitet und auch Gegenwart.
Die damalige Verbindung der Gegenwart. Vergangenheit zur damaligen Gegenwart. Auch noch im Jahr 79 aufgenommen, die zweite Single von Mittagspause und die letzte gleichzeitig auch. Danach haben sie sich dann in die Fehlfarben transferiert. Herrenreiter spielen wir, glaube ich, ne?
Genau.
Die A-Seite.
Herrenreiter. Schwarz-Rot-Gold, ausbuchstabiert von Mittagspause. Peter Hein, der Sänger, immer noch ein großartiger Sänger. Oder das heißt immer noch, klasse, klasse Song, klasse Platte. Und wie es weiterging nach Mittagspause, da kommen wir gleich dazu. Frank A. Schneider, Autor von Als die Welt noch unterging. Hier bei Was ist Musik im Studio. Was hat dich, du bist Jahrgang 79, ne?
69.
Aber trotzdem warst du 79, warst du 10 Jahre alt.
Ja.
Was hat dich so speziell interessiert, als sozusagen knapp Nachgeborener an dieser Geschichte, dass du dich da so reingekniet hast und so ein rechercheintensives Buch gemacht hast?
Naja, ich habe dann irgendwann begonnen, 83 wird es wohl gewesen sein, mich für Popmusik zu interessieren. Da war ich vielleicht 13 oder so. Da war ein Skikurs sehr prägend, wo eben meine Mitschüler und Schülerinnen so NDW-Kassetten dabei hatten, wo halt die ganzen Hits drauf waren.
Also die andere NDW sozusagen, die, das, was man heute, das, wenn man heute NDW-Party irgendwo liest, Hubert K. und Fräulein Menke und
Markus. Naja, aber es war immer interessanterweise durchlässig, weil da war dann natürlich, die hatten dann so Sampler zum Beispiel aufgenommen, da war dann auch schon Palle Schaumburg mit dabei.
Aha.
Und mir ist das ja erstmal nicht aufgefallen, dass es einen Unterschied gibt zwischen dem Eröffnungsstück von heute, wir bauen eine neue Stadt, und Hubert K. mit 13. Man hat keine Hörgewohnheiten, jedenfalls keine aktiven, ist das erstmal alles neu und interessant. Und ich glaube, für mich war wichtig, dass ich verstanden habe, von was die Leute singen.
Die Texte. Verständlichkeit, ganz banal.
Ja, weil englischsprachige Musik hat mich dann erst interessiert, als ich so ein bisschen zumindest Englisch konnte, auch durch meine schulische Sozialisation, und so ein bisschen mitvollziehen konnte, um was es da geht und so. Also ich war immer, glaube ich, ein bisschen Texthörer auch. Und ich habe dann eben angefangen, mir hat es gut gefallen, diese Neudeutsche Welle-Sachen. Ich bin dann relativ schnell auch zu diesen Underground-Sachen vorgestoßen. Und die konnte man damals natürlich billig auch kaufen, weil die Leute das alles abgestoßen haben. So 1984, 85 dachte man ja erstmal, das hört sich kein Mensch jemals wieder an. Das übliche halt, der übliche Prozess der geschichtlichen erstmal Verklappung in die Abstellkammer. Und da konnte ich mir dann so einen Grundstock ganz gut zusammenkaufen, auch an mittlerweile sehr teuren und seltenen Sachen, die damals eben keiner mehr haben wollte. Und dadurch bin ich immer weiter in diese Materie eingedrungen. Und irgendwie hat mir das gut gefallen. Und es war dann halt immer eines meiner Sammelspezialgebiete, kann man sagen.
Und dann bist du irgendwann dazu gekommen, drüber zu schreiben und auch selbst Musik zu machen?
Ja, ich selbst habe auch in Bands gesungen meistens und Texte geschrieben für Bands. Ja, wir haben dann unsere eigenen Projekte gemacht, die natürlich auch ein bisschen inspiriert waren von der damaligen, von diesen Neudeutsche Welle-Geschichten, aber auch sehr stark von diesen neuen Hamburger Sachen, die dann Mitte der 90er kamen.
Also sozusagen die Hamburger Schule.
Die Hamburger Schule, die mir auch so ungefähr bis Ende der 90er Jahre gut gefallen hat.
Da kommen wir bestimmt im Laufe der Sendung noch drauf,
aber
auch auf deine eigene, deine eigenen Musiken, deine eigene Band, die auch, das wollen wir noch gar nicht verraten.
Genau.
Aber das hätte ich dich eh gefragt, die Kontinuität zur Hamburger Schule, das ist eigentlich ein interessantes Thema, da kommen wir auch noch drauf. Jetzt liegt aber eine Frau auf, von der ich auch noch nie gehört habe und von der du sagst, was?
Naja, es handelt sich um Sunny wie Sonic. Das ist eine, ich glaube, aus dem Kölner Raum stammende Interpretin, die irgendwie ganz weit draußen ist, die damals für ein Label Sound Record, die eben so den Leuten angeboten haben, wir machen ihre Platten, wir bringen die raus, nehmen die bei uns im Studio auf und dann werdet ihr berühmt. Und die haben eben so Talentfehleinschätzungen eben abgegraben, wie das ja viele Labels damals gemacht haben. Und die haben einige sehr obskure Krautplatten, die heute sehr gesucht sind, rausgebracht und eben auch 3 Singles von Sunny. Und das Schöne an Sunny ist, das ist sozusagen eigentlich tatsächlich die erste deutsche Punk-Single. Ich weiß nicht, ob sie das sein wollte, weil sie ist extrem dilettantisch. Sie erinnert an diesen Frauen-Punk-Strang über Slits und Raincoats und so, wo es ja auch immer um Dilettantismus ein bisschen ging.
Do it yourself.
Es klingt ein bisschen wie die Shags, die vielleicht einige kennen, diese legendäre amerikanische Mädchenband, aber auch so ein bisschen so ein Tough Falco-artiger, Charlie Feathers-artiger Rock'n'Roll-Touch ist irgendwie mit drin.
Sunny. Bei dem Titel fragt man sich auch, ist das ein Missverständnis? Also es ist kein richtiges Englisch, oder?
Sehe ich das falsch? Rock'n'Roll is as dynamite. Ist wahrscheinlich German-English natürlich.
Denglisch.
Thank you.
Wir schreiben Rock'n'Roll-Geschichte und wir schreiben Punk-Geschichte. Sunny, wie Sunny. Nicht Sunny and Cher, sondern Sonic, wie du gesagt hast, Frank. Und das war Rock'n'Roll is as Dynamite. Und das mit dem Dilettantismus und mit dem Do-It-Yourself-Spirit hat man, glaube ich, gut gehört. Sehr interessant. Das war also die erste Punk-Single in Deutschland.
Sie ist nicht datiert, aber ich würde sie auf so 77, 78 schätzen.
Mhm. Was ist aus Sunny geworden?
Weiß man nicht, wahrscheinlich. Also ich könnte mir vorstellen, entweder normal oder Psychiatrie. So, das sind, glaube ich, die zwei, die Weichen, die ich mir da vorstellen kann.
Sunny, wie war das Verhältnis Frauen-Männer, so zahlenmäßig, einflussmäßig in den Jahren, die du beschreibst, also so 77 folgende, wie würdest du es sagen?
In Deutschland war es nicht ganz so interessant wie in Großbritannien vor allem, auch in Amerika nicht so, aber in Großbritannien war es natürlich so, dass über Punk und New Wave und diese neue Ästhetik und das neue Programm ganz viele Frauen auch plötzlich in Bands aufgetaucht sind, und zwar nicht nur eben in dieser Position, der Blickfangposition am Mikrofon vorne, im Abendkleid oder was auch immer, sondern auch am Schlagzeug.
Oder auch Bass, nicht als Rockröhre sozusagen.
Auch nicht als Rockröhre.
Mit Minirock vorne dran und so.
Es gibt dann plötzlich Frauenbands ohne Ende. Die gab es vorher eigentlich nur im feministischen Kontext oder eben im Girl-Group-Kontext, also im stark kulturindustriellen Kontext. Aber es gibt plötzlich dann selbstbewusste junge Frauenbands wie die Slits und die Raincoats, die ich schon genannt habe, in England. Sehr wichtig gewesen. Und in Deutschland gibt es auch einige Frauenbands, aber die kann man an einer Hand eigentlich abzählen.
Malaria. Vorher Mania D.
Genau, X-mal Deutschland, Östro 430 in Düsseldorf. Und dann wird es schon, dann gibt es noch Carambolage, das ist so aus dem Totsteinscherben-Umfeld.
Ja, die aber eher aus einem so Späthippie und dann noch schnell die Kurve zum Punk so halbwegs bekommen.
Kann man sagen, aber sie sind ja dann später auch, dann tauchen wieder bei den Lassie Singers auf.
Mitglieder. Klar. Genau. Sunny. Und von Sunny gehen wir jetzt wieder zurück nach Düsseldorf und den Schritt von Mittagspause zu den Fehlfarben. Das war damals von ziemlicher Bedeutung, ne?
Das war, später hatte das eine ziemliche Bedeutung. Ursprünglich ging es bei den Fehlfarben darum, das war eine Konzeptband, was es damals sehr oft gab, Bands, die eine Idee, ein Konzept hatten und das dann auf einem Tonträger, auf einer Tonträgerin verewigen wollten. Die Fehlfarben waren um die Idee herum gebaut, dass es in England plötzlich den Ska gibt, also dieses Ska-Revival von Bands wie Specials, Madness und so weiter, Selector. Und sie haben gesagt, haben gesehen, okay, da gibt es diese neue Bewegung und die kommt natürlich auch über kurz oder lang nach Deutschland. Deswegen machen wir jetzt schon die erste Ska-Single, damit die schon mal jemand gemacht hat, damit das gleich mal besetzt ist und danach lösen wir uns wieder auf. Das war die Idee der Fehlfarben.
Mhm. War das tatsächlich vor, also das heißt, das Ska-Revival in England war sozusagen in Deutschland medial noch nicht so richtig angekommen. Es lag so in den ersten Zuckungen sozusagen, oder? Oder meinst du, dass die wirklich vor den Engländern waren?
Nee, sie waren nicht vor den Engländern, aber sie wollten die erste Band in Deutschland sein.
Ach so, okay, verstehe. Ne? Ja, dann habe ich falsch verstanden.
Es gab allerdings noch eine relativ professionelle Ska-Band in München, die Nighthawks hießen die, die unabhängig von diesem Ska-Revival funktioniert haben. Aber das ist nur so ein Neben.
Okay, und der Song vor dem ersten Album, das wir alle kennen mit Es geht voran und so weiter, also vor Monarchie und Alltag gab es diese Single und der Song heißt Abenteuer und Freiheit.
Für die alten Bewegungen, was heute zählt,
Deutscher Ska aus Düsseldorf, die Fehlfarben vor ihrem ersten Album Vor Monarchie und Alltag, Abenteuer und Freiheit mit den viel beschworenen Änderungen. Die spielen in deinem Buch. Frank A. Schneider ist hier im Studio bei Was ist Musik mit dem Buch, als die Welt noch unterging. Dieses Wort Änderungen ohne E in der Mitte spielt bei dir eine große Rolle. Warum?
Naja, ich glaube, dass das eigentlich der zentrale Impuls von dieser Punk-Geschichte war, dass ich plötzlich, als man das Gefühl hatte, dass die Rockmusik festhängt, dass sie sich aufgehängt hat.
Wie sah das aus für die Nachgeborenen? Wie hat sich 77 die Rockmusik aufgehängt?
Naja,
wie hing sie?
Also es gab sozusagen in den 50er und 60er Jahren natürlich die Engführung von Rock und Pop-Avantgarde auch und Jugendkultur. Das geht ja ungefähr bis zu den Beatles, experimentellen Beatles-Alben gut. Und es war also sozusagen identisch, jung zu sein, einen Anspruch an die Welt zu formulieren, aus der Jugend heraus, und gleichzeitig wird dieser Anspruch auch von Popmusik aufgegriffen, propagiert, weitergetrieben und so weiter und so fort. Stichworte werden geliefert. Und das Interessante daran ist eigentlich, dass in den 70er Jahren plötzlich diese ganzen Rock- oder Pop-Generationen, die es in den 50ern und 60ern gab, erwachsen wurden. Und sie wollten aber nicht das aufgeben, ihre Pop-Sozialisation, wie sie vielleicht andere Dinge wie Jugendkriminalität oder Drogen aufgegeben haben, um erwachsen und vernünftig zu werden. Nein, sie wollten weiter Musik hören. Das haben wir heute ja immer noch, ne? Wo dann die 70-Jährigen auch noch gute Plattensammlungen haben und so. Und damit es aber nicht zur Farce wird, musste eben die Rockmusik auch reifen mit ihnen.
Erwachsen werden.
Erwachsen werden.
Ernsthaft werden.
Ernsthaft werden.
Vernünftig werden.
Und das findet sich dann in sowas wie dem Prog-Rock zum Beispiel wieder, wo es dann plötzlich wieder voll in die bildungsbürgerliche Kunstschiene reingeht, wo die Bands dann plötzlich Novalis in Deutschland heißen oder Hölderlin. Das ganze Bildungsrepertoire dann nochmal abgeklappert wird.
Bis hin zu so Auswüchsen wie klassische Musik in Rockinstrumentarium,
genau,
zu interpretieren.
Exception und Emerson, Lake und Palmer und solche Dinge. Und die Kids, die aber plötzlich wieder auf der Matte standen, als neue Generation, haben sich dadurch dann zum Teil nicht mehr repräsentiert gefühlt. Das heißt, diese Musik war einfach phänotypisch alt, etabliert, langweilig, großkotzig, bildungsbürgerlich, auch von den Formaten her. So Rockkonzerte waren dann halt nicht mehr so weit von der Oper entfernt, auch von den Räumen, in denen das stattgefunden hat, von den Eintrittskartenpreisen und so. Und Punk hat dann gezeigt, dass man das wieder ändern kann. Und es gibt dann zwei divergierende Schlussfolgerungen, die aus Punk gezogen wurden. Die einen haben dann eben gesagt, gut, so ist jetzt Punk und das treiben wir jetzt weiter bis ins Jahre 2009. Das gibt es ja immer noch. Den klassischen 77er Punk, den dann irgendwelche 18-Jährigen spielen oder so.
Ja, oder auch die mittlerweile mit 50er. Also hier in Frankfurt beispielsweise gibt es zu jedem Weihnachtsfest einen Auftritt von Peter and the Test Tube Babies in der Frankfurter Butch Cup, wo dann eben, die sind mittlerweile auch Mitte 50 und entsprechend das Publikum von 16 bis 60 sozusagen.
Also genau.
Altersheim, Punk-Altersheim.
Und auf der anderen Seite haben aber die Schlaueren oder der schlauere Teil der Bewegung schon erkannt, dass man dieses Änderungserlebnis nur auf eine Art und Weise bewahren kann, nämlich indem man es immer wieder weiter verändert. Und da beginnt dann ja quasi diese ganze Independent-Geschichte, wo es dann schon darum geht, immer wieder zu überprüfen, ob das noch stimmt, was man spielt, was man singt, wie man auftritt, wie man aussieht oder ob was Neues her muss. Und es hat im Punk, also eher dann im New Wave, der ja dieses New natürlich schon im Begriff hat, dazu geführt, dass es einen wahnsinnigen Druck gab, ständig was Neues machen zu wollen, ständig vorne zu sein, immer weiter zu sein, als die Bands vor einem halben Jahr waren. Das hat sich dann auch wieder natürlich, das geht natürlich auch wieder in die Richtung der bürgerlichen Ästhetik rein, wo es ja immer sozusagen um das Progressive, um das Weitertreibende geht. Aber für die Fehlfarben ging es eben damals darum, ganz klar eine Absage an den alten Punk-Typus zu formulieren in diesem Stück. Nimm deine Pfoten von meinem Anzug, ist so eine ganz schöne Textzeile, die natürlich an die Siff-Punks oder an die Schmuddel-Punks, die es dann auch schon gibt, gerichtet war, die dann einen so ankumpeln wollten. Und denen musste man dann Distanzsignale entgegensenden. Und zwar auch durchaus mit dem in dem Wissen oder in der Behauptung, Distanz ist ein Wert, sich zu distanzieren wieder von
und
was.
Auch typisch, glaube ich, für diese Zeit, dass viele Songs sowohl sich nach außen richten, also an ein externes, nennen wir es mal Publikum, aber auch, wie du sagst, nimm deine Finger von meinem Anzug in die Szene selbst rein. Also, dass man die Auseinandersetzung immer wieder auch in den eigenen Songs sucht, mit der eigenen Szene im weitesten Sinn oder mit einer Miniszene, von der man sich abgrenzen will. Abgrenzung spielt eine große Rolle.
Abgrenzung spielt eine große Rolle und war eben auch so eine produktive Treibkraft.
Mhm. Und jetzt waren wir an dem Punkt, wo Ska auf Deutsch sozusagen interpretiert wird und die Fehlfarben wollten die ersten sein. Zur selben Zeit, fast zur selben Zeit, gibt es in Hamburg eine Band, die später als die Zimmermänner einigermaßen bekannt wird, die in ihrer Anfangszeit noch Ede und die Zimmermänner heißt, nach Eduard Zimmermann, der berühmt-berüchtigte Erfinder von Aktenzeichen XY, diese Fahndungssendung, die bis heute im ZDF läuft, wenn auch nicht mehr mit Eduard Zimmermann. Und
das war der Karl Eduard von Schnitzler des Westens quasi. Nein, nicht ganz.
Das ist eine interessante These.
Gerhard Löwenthal gewesen. Ne? Aber Ede war quasi Rita Blunk, die Sängerin.
Mhm. Ah ja, okay.
Und die ist dann später ausgestiegen, hat dann Fanlein Fieselschweif gegründet. Und deswegen fiel das Ede dann aus dem Namen weg.
Und ist jetzt in Hamburg aktiv mit Jacques Palminger.
Genau.
Interessanterweise in einer anderen Spätfortschreibung sozusagen der neuen, frühen neuen deutschen Welle, wo wir auch vielleicht heute noch drauf kommen. Ede und die Zimmermänner, Eva und Jürgen. Ede und die Zimmermänner bei Was ist Musik mit Frank A. Schneider. Als die Welt noch unterging, ist sein Buch über die Geschichte des deutschen Punk und New Wave, ja, neue deutsche Welle. Wenn wir die ganze Zeit von Deutsch reden, das vielleicht ganz kurz dazwischen. Es wird ja dann immer nach Ostdeutschland gefragt, nach der DDR. Dem hast du auch ein Kapitel gewidmet, ne?
Dem habe ich auch ein Kapitel gewidmet, weil es da auch eine relativ spannende Szene gibt. Allerdings gibt es mittlerweile über Punk und New Wave oder was auch immer im Osten mehr Bücher als in Westdeutschland. Und deswegen habe ich mich eben nur auf die Verbindungen, die es gibt, beschränkt. Mhm. Und die Selbstdarstellung der Szene dann auch überlassen, weil die natürlich viel besser Bescheid wissen, was damals im Osten abging.
Genau, wir sind beide Westler. Du kommst aus Bamberg heute.
Ja.
Und wir sitzen hier in Frankfurt, im Frankfurter Mini-Byte-FM-Studio. Und deswegen werden wir das wahrscheinlich auch stiefmütterlich behandeln, den Ost-Aspekt dieser Geschichte. Also alle, die darauf warten, nicht enttäuscht sein. Wir spielen so viele schöne West-Sachen. Ede und die Zimmermänner aus der EP aka Scarfighter mit Eduard Zimmermann, dem aus XY, als Coverboy. Das war, ja, es war nicht mal richtiger Ska, es war ja fast Reggae eigentlich. Ne? Es gibt noch auf dieser EP ein richtiges Ska-Stück, also ein schnelleres Ska-Stück. Was hatte das mit Punk jetzt zu tun?
Naja, die Zimmermänner sind so eine Band, die schon vor Punk eigentlich versucht haben, andere deutschsprachige Popmusik zu machen, die, glaube ich, noch beeinflusst war von
Steely Dan.
Steely Dan, danke. Und solchen Sachen, auf die sie eben standen. Die Band nannte sich Quer. Von der Band selber gibt es aber meines Wissens gar keine Tonträgerin. Und die dann eben sozusagen auch mitgekriegt haben, da passiert was. Hm. Und das dann aufgegriffen haben, aber immer sehr stark an dem Pop-Aspekt eigentlich, zumindest unter dem Namen Zimmermänner, und an dem Pop-Aspekt interessiert waren, der ja auch relativ schnell wichtig wurde im New Wave. Die Zimmermänner galten dann später immer, also sich dann ihre Form gefunden hatten, als die deutschen Haircut 100. Haircut 100 ist so eine
heute britische, vergessene,
aber eigentlich eine sehr gute Band. Mhm. Ne? Gehört zu der Welle des britischen Zitat-Pops, die so 81, glaube ich, einsetzt. Heaven 17 und solchen Bands, ABC und so. Und die haben immer versucht, anspruchsvolle deutsche Popmusik zu machen, was ansonsten die meisten deutschen Bands gelassen haben aus dieser Zeit, weil sie wussten, das kriegen sie nicht hin. Mhm. Sie haben das wohl gehört und gemocht, aber haben sich dann doch eher auf so typisch deutsche expressive Eigenschaften versteift, wie man sie zum Beispiel exemplarisch bei den Neubauten hört.
Oder es gab dann etwas später so eine kleine Welle von deutschen Bands, vor allem Hamburger Bands, die es dann in englischer Sprache versucht haben, das nachzubauen, sowas wie Jeremy Days und solche eher öden, langweiligen Versuche.
Das sind dann zu Recht vergessene Bands, die quasi sozusagen das Warten auf die Hamburger Schule verkürzen, helfen. Und dann plötzlich auch wieder alle da auftauchen. Ich glaube, die Jeremy Days waren ja dann später
Nationalgalerie oder sowas in der Kante.
Ich glaube, ja.
Irgend sowas in der Kante, aber auch dann immer der uninteressantere
Teil. Der uninteressantere Teil.
Genau.
Natürlich.
Die Zimmermänner, genau. Und das bringt uns zu Pop und in Hamburg war das, glaube ich, sehr, sehr ausgeprägt, dieser Fraktionskampf innerhalb der New Wave Punk-Szene, gab es diese Kämpfe zwischen Punks und Poppern, buchstäblich Kämpfe, also auch mit gewalttätigen Attacken.
Es gab in Hamburg eine ganz eigene Geschichte von Straßenschlachten, die man sich mit der Polizei natürlich geliefert hat, zum Teil auch mit anderen interessierten Gruppen wie den St. Pauli-Zuhältern und Zuhälterinnen, falls es Zuhälterinnen da gab. Zum Teil auch mit den Tats. Es gab dann auch sozusagen die Punks und die Tats, die sich dann verbündet haben, um nach Schnöseldorf, das ist so ein reicher Vorort von Hamburg, glaube ich, zu ziehen, um da
heißt ordentlich. Heißt Pöseldorf, ne?
Pöseldorf, genau. Schnöseldorf war richtig Pöseldorf. Um da hinzugehen und ein paar Autos zu demolieren und ein paar, was weiß ich, ein paar Roller und Vespas umzuschmeißen. Und da gab es dann richtige Straßenschlachten, weil diese Popper und Popperinnen für die eher authentisch gesinnten Punks natürlich eine Provokation dargestellt haben. Das Interessante ist, es gibt zum Beispiel eine Dokumentation Randale und Liebe über verschiedene Jugendsubkulturen um 1981, eine Fernsehdokumentation, wo zum Beispiel die fantastische Kölner Punkband Kotzbrocken porträtiert wird, aber wo die Punks eigentlich genau dasselbe reden wie ihre Sozialkundelehrer und Sozialkundelehrerinnen, während die Popper tatsächlich subversive Dinge sagen wie, wir interessieren uns eigentlich nur für Mode, und das war im deutschen Fernsehen, im öffentlich-rechtlichen Fernsehen Anfang der 80er natürlich eine unglaublich subversive Botschaft zu sagen, ich interessiere mich nur für Mode.
Was meinst du mit Sozialkundelehrer? Das war also quasi die Situation, dass sie das gesagt haben, was über Punk gesagt wird, dass sie das reproduziert haben, was genau. Dann wegen im Spiegel steht oder so Geschichten.
Genau. Die Punks wurden natürlich relativ schnell als eine Quittung, die sich die bürgerliche Gesellschaft oder die kapitalistische Gesellschaft, wie es damals noch hieß, selbst ausstellt für ihre Kälte, für ihre Leistungs- und Konsumorientiertheit, gelesen von der Mainstream-Presse. So wurde sich das erklärt. Und letzten Endes haben die Punks dann tatsächlich diese Stereotypen auch übernommen und wurden dann auch so eine zum Teil auch ganz lustfeindliche und protestantisch anmutende Bewegung. Ich rede jetzt gar nicht von sowas wie Straight Edge, das ist nochmal ein Sonderfall, aber es gibt dann schon so dieses Punk ist so ganz stumpf gegen das System. Und es war aber damals kulturell, gab es natürlich einen linksliberalen Mainstream, der im Prinzip auch das gut fand, wenn jemand gegen das System war, aber dann halt in letzter Instanz immer gesagt hat.
Aber nicht so unproduktiv.
Ja.
Sind Sie nicht immer dagegen, machen Sie doch auch mal Selbstvorschläge. Ist dann genau. Später ein Titel von Knarf Rellem.
Richtig, aber das war ja eher sozusagen immer das rechte Argument. So, ne? Also ihr seid immer nur dagegen. Aber die, was ich jetzt mit Sozialkundelehrer und Lehrerinnen meine, die wollten natürlich schon, dass die Jugend sich auflehnt. Dass die Jugend gegen das Bestehende ist. Das ist ja sozusagen ihr Vorrecht. Das Vorrecht der Jugend mal kurz, um dann später natürlich dann wieder sich einzugliedern, weil es gar nicht anders geht. Und es gibt dann im New Wave vor allem auch einige Konzepte, die sich explizit dagegen wenden und die sich dann auf so eine Affirmations-, das heißt auf so ein Gutfinden der Verhältnisse versteifen, das dann sozusagen nach beiden Richtungen provokativ wirkt.
FSK waren da, glaube ich, eine der wichtigsten Bands auf dem Gebiet. Die könnten wir eigentlich gleich dann mal spielen.
Die können wir spielen, das Ja zur modernen Welt, hast du das da?
Genau, wir sagen Ja zur modernen Welt und bis ich das rausgesucht habe, spielen wir aber einen von den Zimmermännern, nämlich Detlef Diederichsen, der auch als schreibender Journalist bekannt ist, zuerst unter dem Namen Ewald Braunsteiner, glaube ich auch, um sich abzugrenzen von seinem Bruder Dietrich Diederichsen, der ja auch nicht ganz unbekannt ist und in deinem Buch auch häufig zitiert wird. Detlef Diederichsen hat eine wenig bekannte Soloplatte gemacht mit dem kryptischen Titel Volkskunst aus dem Knabengebirge. Deine Interpretation, Frank?
Volkskunst aus dem Knabengebirge lehnt sich natürlich auch an so naja, es gibt natürlich ganz viele so Platten Musik aus dem Schwarzwald. Also eine Folklore-Ästhetik, die es damals schon als Tonträgerin gibt. Und er hat ja gleichzeitig auf seinem Cover auch noch so eine Easy-Listening-Ästhetik so ein bisschen eingebaut und versucht so ein bisschen zusammenzubringen, dieses typisch deutsche, volkstümliche, aber auch so dieses verschraubte, nicht volkstümlich, aber das verschraubte Poppige von so amerikanischen Easy Listening und sonst was Platten und landet eh dann bei sowas Ähnlichem wie Max Gold.
Ja, es hat viele sozusagen Referenzfelder und merkwürdige Liner Notes von einem gewissen Reno Bleibtreu, wo zum Beispiel Mike Heron erwähnt wird, von der Incredible String Band, aber auch Van Dyke Parks und Alex Chilton. Also das Connoisseurhafte wird da schon sehr in den Vordergrund gespielt. Er ist ein Freund des Zettelkastens und der Onomatopoeie, steht hier, Sammler und Pop-Avantgardist, Musiktexterneuerer und konservativer Ideologe, eine auf die großen Einzelnen zugeschnittenen und von ihnen geprägten Gemeinschaft. Wow. Ja, Volkskunst aus dem Knabengebirge, du hast ausgewählt, schmeißt eure Chromteile weg und gleich danach, wenn ich es finde, wir sagen Ja zur modernen Welt von der Band, die als freiwillige Selbstkontrolle anfing und heute FSK heißt und aber ein letztes Album gemacht hat, vor einem Jahr etwa oder vor anderthalb Jahren unter dem Titel Freiwillige Selbstkontrolle wieder.
Seit genau.
Fast 30 Jahren.
In Originalbesetzung.
In Originalbesetzung.
Plus Schlagzeuger.
Plus Karl Österheld.
Schmeißt eure Chromteile weg oder breitet sie auf meinem Teppich aus. Legt noch die Ventile dazu und notfalls auch. Er sitzt in Südamerika. Die Sonne brennt ihm auf den Bauch. Die Monarchie haben wir abgeschafft. Dafür haben wir einen Kanzler. Probleme lösen wir aus eigener Kraft. Der Mond ist voll und die Sonne lacht. Ein Pass von Beckenbauer kommt immer an. Rubeschkopfele geht ins Netz. Heinz Rühmann wär gern genau so toll. Der Junke ist schon wieder.
Stadt, man manchen bricht das Herz in zwei.